Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast. Wir sind nach wie vor im Bond-Franchise unterwegs und mit wir meine ich sowohl den liebreizenden Leon, der mir zugeschaltet ist, als auch mich selbst natürlich, den alten Esel auf dieser Seite der Podcast-Leitung. Und zusammen ergibt das eine ganz tolle Symbiose, die für viele spannende, spaßige Geschichten zu haben ist. Und ob wir euch heute ins nächste Abenteuer entführen können, das lasse ich an der Stelle offen. Gib jetzt aber erstmal das metaphorische Mikrofon weiter an dich, Leon.
Ja, herzlichen Dank. Ich heiße euch auch alle herzlich willkommen, wie immer. Ich freue mich, dass du mich wieder zugeschaltet hast, dass die Verbindung steht und wir ins neue Buch und oder Abenteuer starten können. Ja, ich würde mal sagen, auch ein letztes Mal für dieses Jahr tatsächlich. Dann können wir den Blick schon Richtung 26 richten und hoffe mal, da geht's weiter. Aber wir sind da natürlich schon übereingekommen, dass wir da euch weiter unterhalten werden, würde ich sagen.
Ganz genau. Was haben wir euch heute mitgebracht? Ich hatte es ja eben kurz angerissen. Überraschenderweise sind wir immer noch in der Bond-Welt. Ihr könnt es unschwer dem Titel entnehmen. Es geht um Der Spion, der mich liebte. Einen Film, der uns relativ gut in den Bann gezogen hat, würde ich sagen. Auch im Ranking gut abgeschnitten hat. Deswegen die Erwartungshaltung ans Buch extremst hoch. Doch welche Richtung wir da heute einschlagen, das kam sehr überraschend daher. Wir hatten auch zwischenzeitlich öfters eine Kommunikation, ob wir denn das richtige Buch haben, ob denn nicht da irgendein Fehler vorliegt und wir hier komplett planlos uns vergriffen haben. Es scheint nicht der Fall zu sein. Also
ob das gut ist oder nicht, finden wir zusammen raus, würde ich sagen. Aber ja, war doch sehr verstörend an der einen oder anderen Stelle.
Es verspricht auch ein Abenteuer ganz weit weg von der, ich hätte jetzt nicht ungern gesagt, filmischen Vorlage, weil das Buch ja vor dem Film da, aber ja, zumindest vor dem filmischen Handlungsstrang ist es ziemlich weit weg.
Ja, absolut. Das dürfen wir, glaube ich, an der Stelle schon so weit offenlegen. Ich glaube, es ist auch einfach mal eine neue, da kommen wir dann auch gleich zu, eine neue Art und Weise. Ob wir die gut finden, weiß ich noch nicht, ob wir das nach 5 Kapiteln auch schon sagen können. Können wir vielleicht danach nochmal ein kurzes Statement abgeben. Sicher auch interessant, was ihr als Zuhörende dazu zu sagen habt. Falls ihr das mitteilen wollt, freuen wir uns natürlich. Ansonsten, wie bist du reingekommen ins Buch? Vielleicht als erste Frage. Außer, dass es ein bisschen Kopf stand an der anderen Stelle.
Ja, nicht so ein bisschen. Das ist ja wirklich mal ein kompletter Switch. Also das vorweg. In diesen ersten 5 Kapiteln spielt James Augustus Bond, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, gar keine Rolle. Also wir haben einen kompletten Perspektivwechsel. Wir haben eine ganz neue Protagonistin, die uns da gerade auch über die ersten 5 Kapitel komplett über ihre Biografie aufklärt, über ihren Lebenslauf. Und ja, also der Ansatz ist interessant, würde ich es mal vorerst benennen, vorsichtig. Es ist ungewöhnlich, es ist vielleicht auch nicht unbedingt erst auf den ersten Blick das, was dieses klassische Bond-Thriller-Krimi-Roman-Ding uns verspricht. Mhm. Es ist natürlich noch ein bisschen Weg zu gehen, auch nach den 5 Kapiteln, es kann sich noch ein bisschen was aufbauen. Ah, bisher fand ich es, schwierig.
Hat mich nicht ganz abgeholt mit der Erwartung, mit der ich reingegangen bin. Ich glaube, so ehrlich darf man auch sein. Was ich spannend finde halt, dass es das 10. Buch der Reihe ist, ne? Und danach auch ja nochmal 1-2 Bücher kamen, die dann wieder anders waren. So, wo ich mich gefragt habe, why? Also, warum haust du da in der Mitte so ein Ding rein? Aber wir müssen auch erstmal ganz abwarten. Wir haben es natürlich noch nicht ganz durchgelesen, aber auf den ersten Blick nach den ersten 5 Kapiteln verstehe ich den Switch, warum Flemings jetzt da einen anderen Ansatz gewählt hat, tatsächlich nicht. Aber vielleicht kriegen wir auch das zusammen raus. Manchmal ist die Schwarmintelligenz ja ein bisschen besser oder erfolgreicher.
Auf jeden Fall. Ich denke, gerade mit Hinblick aufs Ranking gehe ich dann doch mal ein bisschen mehr in die Recherche noch und vielleicht gibt es da irgendeine logische Schlussfolgerung oder irgendeinen Beleg, der uns näher bringt, warum Fleming, wie du genau gesagt hast, da von seinem bekannten Rezept abweicht, was ja nicht immer verkehrt ist, aber der Switch ist schon sehr hart und jetzt haben wir viel um den heißen Brei drum geredet. Ihr werdet zum größten Teil wahrscheinlich dieses Buch nie in der Hand gehabt haben und werdet es wahrscheinlich auch nicht holen, weil wir jetzt gerade auch nicht auf großer Werbekampagne dafür sind, aber wir möchten euch natürlich inhaltlich zumindest grundstockmäßig abholen, auch nicht detailliert, dafür ist es dann doch vielleicht ein bisschen zu ausufernd. Aber damit ihr versteht, wovon wir reden, macht es Sinn, anzufangen. Und ich darf mich, glaube ich, beim ersten Kapitel entspannt zurücklegen, weil Monsieur heute den großen Auftritt hat und sich alle den Hauptanteil mit 3 Kapiteln einfach unter den Nagel gerissen hat und mich im Regen stehen lassen hat.
Ja, ja.
Mit 2 traurigen kleinen Nuancen.
Total frech. Aber Regen eigentlich eine sehr gute Überleitung, würde ich mal behaupten.
Ah, danke dir.
Habe ich jetzt natürlich in meinen kurzen Teaser nicht eingepackt, aber das holt uns dann spätestens während dem Kapitel ein. Ich würde mal sagen, damit starten wir rein. Und genau, der neue Ort des Spektakels wird The Dreamy Pines Motel. Nicht gerade das, was nach einem reißerischen Bond-Roman klingt. Doch es wird unerwartet ungemütlich, ein Gewitter zieht auf. Für ein sorgloses Mädchen mit ungesundem Sicherheitsempfinden und leicht flatternden Nerven erstmal keine allzu große Bedrohung. Doch der Weltuntergang rückt dem Empfinden verschiedener Expeditionsteilnehmer nach und nach bedrohlich nahe. Es braucht Hilfe, nur woher soll diese kommen? Eben war der letzte rettende Grashalm am Horizont noch zu sehen, dann ist da nur noch Dunkelheit. Ja, ein etwas anderer Teaser, würde ich behaupten. Wir starten nämlich, wie du schon gesagt hast, ins Buch rein mit einer Ich-Erzählung, und zwar von einer Dame, die uns erstmal nicht genauer vorgestellt wird. Es wird auch bei der Ich-Erzähler-Perspektive erstmal bleiben. Und ja, die gute Frau berichtet uns, dass sie zwischenzeitlich in London gelebt hat, dort dann erstmal raus musste, hat festgestellt, ey, in London, das ist es nicht, ist mir ein bisschen zu trist, schlechtes Wetter im Herbst, im Winter, es sind auch einige erfolglose Liebesgeschichten, die sich zugetragen haben, was jetzt auch nicht gerade die Tristesse aufgelöst hat. Und sie hat sich damit dann, mehr kriegen wir eigentlich auch nicht wirklich mit, aber entschieden, in den Wintersport- und Erholungsort in der Nähe von New York, den Diamondbacks, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auszuwandern oder umzuziehen, man weiß es noch nicht genau, und residiert dort jetzt eben im Motel The Dreamy Pines. Ja, sie scheint auch irgendwie wieder so ein bisschen zu sich zurückfinden zu wollen. Laut ihrer Beschreibung ist sie auch auf dem besten Weg dorthin. Sie hat wieder ein bisschen Energie, Lebensfreude. Die kehren nach und nach zurück und wir erfahren, dass sie 5 Jahre lang in London gelebt hat und das aber eher auf den Befehl oder die Empfehlung ihres sogenannten Familienrates hin. Und man hört eigentlich schon am Anfang raus, sie ist nicht wirklich glücklich in London geworden. Und genau, sollte dort aber eben lernen, ein paar neue Manieren, gesellschaftlichen Schliff erhalten und sich da so ein bisschen an die westliche Welt vielleicht auch gewöhnen. So ganz genau löst sie das bei mir nicht auf, aber es war eben der Auftrag, hey, du bist noch so in den letzten Schuljahren, geh mal nochmal nach London, lern da mal, wie du dich in der Gesellschaft verhältst. Sie kann wiederum mit diesen ganzen Dingen, weil so berichtet sie ihre Familie, so ein bisschen was Besseres Gestelltes ist, nichts anfangen, also mit Rouge, Puder im Gesicht oder anmalen ist für sie die Welt nicht gerettet, das ist nichts, was sie braucht. Und ja, das hatte sie dann aber dort erstmal so ein bisschen lernen müssen, aber gleichzeitig eben auch verachtet, vielleicht auch ein Hinweis, warum es ihr in London nicht so gut gefallen hat. Ja, während sie so nachdenkt, sitzt sie in diesem Motel, in einer Eingangshalle, so wird es später noch beschrieben, ich nehme das mal vorweg an der Stelle, und hört eben so ein bisschen Radio, hängt ihren Gedanken nach, hört dabei auch den Wetterbericht und es wird eben angekündigt, hier heute großes Gewitter, orkanartige Winde, wird ungemütlich heute Nacht und das ist irgendwie aber nichts, was sie groß beunruhigt, auch wenn ja, sie eigentlich innerhalb von 15 Kilometer Reichweite die einzige Person ist, die oder das einzige menschliche Lebewesen ist, was sie sich vorstellen kann. Aber es ist eben ganz im Gegenteil so, sie genießt dieses Alleinsein. Das ist auch ein Grund, warum sie aus London weg ist. Sie fühlt es richtig, findet es geil, zumindest vorerst. Und beschreibt sich dann irgendwie auch, dass sie irgendwie eine defekte Persönlichkeit hat, dass sie das so geil findet. Aber sagt, ey, das ist wie bei guten Künstlern, das ist wie bei großen Staatsmännern, bei Generälen oder sonst irgendwie bekannten Leuten, aber auch bei Großverbrechern und Wahnsinnigen. Und irgendwie hat sie die Züge auch. Ich weiß nicht, worauf sie damit genau anspielen will, aber ja, ist einfach in Summe zufrieden, so wie es gerade ist. Und genau, blickt dann nach draußen und sieht dann eben auch, dass der dichte Fichtenwald sich auch so langsam, ja, es wird so ein bisschen dunkler. Der Himmel zieht auch extrem zu und stellt dann aber auch fest, dass Fichten vielleicht doch auch gar nicht so ihr Ding sind. Also eigentlich bis eben noch total wohlgefühlt und jetzt stellt sie aber fest, ey, ich bin umgeben von Fichten, finde ich nicht so gut. Ist leider etwas unpraktisch in der Gegend, weil die ganzen Wälder dort aus Fichten bestehen. Wer hätte es gedacht? Ja, und sie erzählt dann noch ein bisschen was sie an Fichten nicht so mag. es fühlt sich dann auf einmal nicht mehr ganz so wohl. Wir erfahren dann, warum sie in diesem Motel untergebracht ist oder was sie da gerade macht. Ist für sie ein traumhafter Ort, ist auch super gelegen, ist eine moderne Einrichtung, ein modernes oder moderne Einzelapartments, 40 Stück, mit Klimaanlage, tollen getäfelten Wänden, direkt am See gelegen. Also wirklich traumhafte Lage für eine Urlaubssaison und trotz der Urlaubssaison auch spottbillig. Ja, so war zumindest die Beschreibung ihrer Eigentümer und auch dementsprechend ihrer ArbeitgeberInnen. Sie arbeitet dort nämlich als Empfangsdame bei für die Fancies, so würde ich den Namen mal aussprechen. Und das wiederum ist aber insgesamt nicht der Schlag Mensch, der ihr irgendwie so richtig zusagt. Und sie erzählt uns dann eben, zum Glück sind die heute Morgen abgereist, die Urlaubssaison ist rum, sie soll hier alles winterfest machen. Morgen früh wird sie dann von denen nochmal aufgesucht, um die Schlüssel zu übergeben und dann hat sich das Ganze auch erledigt. Unschön wurde es am Morgen trotzdem, weil der gute Mr. Fancy hat sie dann halt auch noch ein bisschen billig versucht anzumachen. Alles unter den Augen ihrer Frau, oder seiner Frau, nicht ihrer Frau, Entschuldigung, die da auch mittelmäßig begeistert waren und insgesamt sind es aber beide relativ garstige Personen. Sie kann mit denen wirklich nichts anfangen. Er hat ihr dann auch noch suffisant eine schöne letzte Nacht gewünscht. Sie hat nicht gecheckt, worauf er anspielt. Genau, und haben dann eben angekündigt, sie würden morgen wieder kommen, die Schlüssel abholen. Und die Frau hat ihr natürlich, weil er sie irgendwie angebaggert hat, dann auch noch einen, obwohl sie ja nichts dafür kann, auch noch einen Spruch gedrückt. Und das war's dann aber erstmal. Und sie hat sich auf die Stille gefreut. Sie hatte sich dann eben auch noch ein bisschen so die Straße runtergeschaut, war tatsächlich dann wirklich ganz alleine und ist jetzt auch wieder vorne an der Straße und schaut sich so ein bisschen um, was das Wetter denn so mit sich bringt. Insgesamt eigentlich ein schöner Tag gewesen, aber jetzt so langsam frischt der Wind auf, die Wolken türmen sich auf und es verspricht wirklich unruhig zu werden. Und bei dem Gedanke daran überläuft sie dann so ein kleiner Schauer, aber eigentlich eher so der Erregung, weil sie sich auf das Ganze freut, wenn es regnet, wenn sie irgendwie behaglich in dem Raum sitzt, sich da so einkuscheln kann, freut sich eigentlich schon drauf, dann ein bisschen Radio zu hören und es gibt ihr eben so ein geborgenes Gefühl. Wie sie weiter dann von der Eingangstür zusieht, wie sich die Dunkelheit oder wie die Dunkelheit hereinbricht, die Wolken zuziehen, im Norden die ersten Blitze über den Himmel aufleuchten und der Wind auffrischt, der den ersten Regen bringt, schafft sie es dann gerade noch so ins Haus rein. Also sie stand vor dem Haus, läuft dann schnell rein und versucht sich vor dem Regen, der auf einmal sturzflutartig aus dem Himmel kommt, in Sicherheit zu bringen. Genau, und damit ist es aber noch nicht genug, dass sie dem Ganzen gerade so entronnen ist. Sie wiegt sich nämlich eigentlich in Sicherheit, als neben ihrem Haus oder neben ihrem Chalet oder wie auch immer dieses Motel da aufgebaut ist, ein Blitz niedergeht und der Donner auch komplett das Haus erfasst. Also der Boden zittert, sie mit schreckverzerrtem Gesicht und dann halt auch durch die Wucht des Donners die ersten Fenster splittern lässt oder zumindest ein Fenster splittern. Also sie hat es komplett getroffen. Sie ist auch komplett perplex, weiß gar nicht, was los ist. Sie hört einfach nur noch, wie der Regen durch das offene Fenster reinpeitscht, auf das Linoleum prasselt. Und ich sag mal so, das Gefühl, irgendwie froh zu sein, dass man allein ist und sich hier behaglich einrichten kann, ist relativ schnell verflogen. Es ist jetzt eher so die Sachlage zitternde Knie. Und ja, sie denkt, dass das irgendwie gar nicht so geil ist und hat auf einmal natürlich Angst. Und sagt sich so, ey, bist irgendwie auch eine dumme Kuh, dass du dich auf den ganzen Scheiß hier gefreut hast. Jetzt pisst du dich halt quasi ein. Und sie wünscht sich natürlich jetzt plötzlich jemand, der bei ihr vorbeikommt, sie in die Arme nimmt, ihr Sicherheit gibt und bezieht das Ganze, das kommt immer wieder auch in dem Kapitel so ein bisschen durch, auf ihr Schicksal. Also sie ist total ihr Schicksal und auf, sie ist irgendwie manchmal blöd, sie ist zu dumm für Sachen. Also sie macht sich selber eigentlich immer Vorwürfe, und verantwortlich für Dinge, aber da kommen wir später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen zu. Und macht das auch in diesem Moment, sagt dann aber, ich muss hier schnell handeln, wie kann ich Hilfe holen? Perfekt, Strom ist schon abgedreht, telefonieren ist halt auch nicht, der Telefonanschluss ist schon tot, Saison ist ja vorbei. Aber wir haben ja draußen noch so ein Neonschild, ist zwar das größte Unwetter, aber vielleicht fährt ja irgendein Auto vorbei, ich switch einfach mal den Schalter auf Zimmer frei, auch wenn wir hier schon geschlossen haben, das Hauptsache irgendwie Hilfe. Joa, die Idee ist mittelmäßig geil, weil sie die größte Pechsträhne in ihrem Leben, glaube ich, gerade hat. Sie will den Schalter umlegen, den kann sie aus ihrem Chalet raus betätigen, aus der Eingangshalle. Im selben Moment geht ein Blitz nieder, wischt ihr aber sowas von eine, dass sie nach hinten wegfliegt und zu Boden geht. Oder sie beschreibt es, dass sie von einer Hand gepackt wird und dann wird es schwarz. Da haben wir ja schon ein bisschen
jetzt hast du den ganzen Plot-Twist aufgelöst. Mein Gott, ey.
Aber hab ich dir deine Zusammenfassung, deinen kleinen Teaser?
Nee, meine Zusammenfassung nicht, aber das wurde tatsächlich eher so verkauft, als wäre da jemand anderes, der sie zum Boden reißt.
Jetzt habe ich, ich nehme es auf meine Kappe.
Ja.
Aber damit endet Kapitel 1, du darfst übernehmen und es besser machen.
Ja, besser. Schauen wir mal.
Oder gibt es irgendwelche ersten Kommentare zu dem
Kapitel? Also, das meiste kannst du auch gar nicht kommentieren, ohne da in eine krasse Analytik reinzugehen. Mhm. Spannend ist natürlich auch, dass wir direkt im ersten Kapitel wieder eine Übergrifflichkeit haben.
Ja.
Schön, da weiß man, wo man zu Hause ist.
Wenigstens da ist er sich treu geblieben.
Ja. Ja, es wird, kleiner Spoiler an der Stelle, auch nicht besser, eher schlechter. Aber hey, schauen wir mal. Ich mache einfach mal mit Kapitel 2 weiter und wir gucken, wie sich diese Tragödie weiterentwickelt. Kapitel 2 heißt Liebe tote Tage. 1001 Nacht, dann hat es Zoom gemacht oder so ähnlich. Der Attentäter kann identifiziert werden und die mysteriöse Frau lüftet das Rätsel um ihre Biografie. Es wird schnell deutlich, dass man ungern mit ihr die Rollen tauschen möchte. Sie nimmt uns mit auf eine Reise durch ihre Vergangenheit, geprägt von Außenseitertum und wenig gesellschaftlichem Rückhalt. Doch es bahnt sich Licht am Ende des Tunnels an. Zwischen Internatsintrigen, Outdoor-Abenteuern und einem Ball, der mehr versprach als Etikette, tauchte plötzlich jemand auf, der bleibt. Zumindest für eine Nacht, einen Tanz, einen Kuss auf dem Heimweg. Und manchmal reicht genau das, um ein Leben nachhaltig zu verändern.
Hey, ist ehrlich, was draus gemacht? Not bad.
Schauen wir mal. Ja, also die Auflösung, warum sie jetzt auf dem Boden gelandet ist, hast du uns schon gegeben.
Ja,
da war kein anonymer Mann. Ja, alles gut. Aber ich dachte dann wirklich, oh, jetzt bauen sie schon jemand ein, der sie quasi K.O. haut und sie irgendwie in Geiselhaft nimmt oder schlimmer.
Ich habe tatsächlich auch kurz überlegt,
Wäre spannend im ersten Kapitel auf jeden Fall. Wäre ein Aufmacher.
Ja.
Ja. Aber du hast uns richtig gesagt, einfach im falschen Moment diesen Schalter betätigt und mal richtig eine gefeuert bekommen. Ihre erste Frage ist auch, ob sich das irgendwie auf ihre Fruchtbarkeit auswirkt und ihre Haare darunter gelitten haben, also dass jetzt alle ausgefallen sind und so weiter und so fort. Sie hat halt genau in dem Moment, als der Blitz einschlug, den Schalter betätigt und damit wurde sie K.O. gesetzt und hat sich dadurch eine sehr dicke Beule am Hinterkopf zugezogen. Sie checkt erstmal aufgrund ihrer Befürchtungen ihr Aussehen und kann Gott sei Dank nichts feststellen. Also alle Haare sind noch dran, ob jetzt die Fruchtbarkeit gewährleistet ist. Ich glaube, da brauchst du andere Tests, aber gut. Blöd ist nur, dass das Fenster nach wie vor kaputt gegangen ist. Also ansonsten ist auch nichts. Sie hat sich da eine ziemliche Panikattacke reingesteigert und hat sich da ein Chaos auch innerhalb dieser Lobby vorgestellt oder ausgemalt und das Chaos war eigentlich nur in ihrem Kopf. Es ist alles beim Alten, es sieht alles einwandfrei aus, bis eben auf das Fenster. Dem Problem widmet sie sich auch direkt als erstes, klebt das Ganze mit Pappe, glaube ich, irgendwie ab und wischt einmal drumherum. Und währenddessen hat sie das Radio eingeschaltet und kriegt vermittelt, wie schlimm die Auswirkungen des Sturms sind. Es gibt jede Menge umgefallene Bäume, zerstörte Stromleitungen, Überschwemmungen, also es hat richtig, richtig gerappelt. Da ist sie noch gut davon gekommen, auf jeden Fall. Dann macht sie sich auf zu ihrer Hütte, also wir müssen uns das wie eine Art Ferienanlage anscheinend vorstellen, mit unterschiedlichen Blockhütten oder ähnlichen. Und da hat sie ihre eigene, nachdem sie da eben aus dem Empfangsbereich, Anmeldebereich raus ist. Da duscht sie dann auch erstmal, zieht sich ihre besten Sachen an,
da
sie hat irgendwie
mir,
eine Eingebung.
Wenn ich da kurz reinhauen darf,
gerne.
Ist kalt. So, also mit den kalten Duschen haben wir es wieder, aber ich check auch nicht so auf den Schreck, vielleicht, um wieder ein bisschen geerdet zu werden.
Ja, muss man wieder spüren.
Nicht so, als wäre es noch die hochsommerlichste Saison, sondern es ist eher so, als wäre es ein bisschen unangenehm draußen. Da wäre jetzt nicht das Erste, dass ich kalt dusche. Aber anyway.
Gut, ja. Wir werden das weiter beobachten, ob nach wie vor vielleicht der Warmwasserboiler defekt ist. Man weiß es nicht. Sie zieht sich aus irgendeiner Eingebung heraus ihre besten Klamotten an. Also wer weiß, was der Abend noch mit sich bringt. Viel schlechter kann er ja nicht werden. Und eilt dann wieder zurück zur Rezeption, um sich dort mal einen schönen Bourbon einzukippen. Und auch ein nettes Kippchen darf nicht fehlen. Also sie hat den Bond-Vibe da am Start. Und das ist der perfekte Einstieg in Symbiose mit dem Song, der gerade von den Inkshots läuft im Radio. Also auch so ein bisschen melancholisch angehaucht, um an ihre erste große Liebe in London zu denken und wie sie den Song auf der Themse beim Rudern gehört hat, mit einem tragbaren Grammophon. Und daraus ergibt sich jetzt eine ziemliche Erinnerungsorgie, wie sie es selbst tituliert hat, die sie sich gerne hingibt. Wir bekommen jetzt einmal einen kompletten Abriss, so wie ich ihn total liebe. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn du trocken und sachlich einmal den Wikipedia-Eintrag einer Person runtergebildet bekommst. Wir haben vor uns Michelle.
Ich glaube Michelle, weil sie aus dem Französischen ist, ja.
Also, Vivienne Michelle, 23 Jahre jung, sehr ansehnlich, natürlich, auch wenn die englischen Mädchen auf dem Internat sie immer getriezt haben, dass sie es anscheinend doch nicht so ganz sei, hat ein sehr lebhaftes Temperament, ein bisschen eigensinnig, aber auch sehr unabhängig, trieb die Schwestern auf dem Internat in den Wahnsinn mit ihrer Art, konnte sich da nicht so einfach unterordnen und ist eine Franco-Kanadierin, die auf einer Insel in der Nähe von Quebec war es, glaube ich, groß geworden ist. Absolutes Outdoor-Kind, also alles, was draußen ist, findet sie geil. Ihre Eltern starben leider im Alter von 8 Jahren bei ihr während eines Flugzeugabsturzes und dann wurde sie von der Tante großgezogen. Das kam dann oder führte vielmehr zu einer starken Debatte in der Konfession. Also in der Prägung der Konfession und der Katholizismus gewann. Sie kam dann auf eine Klosterschule, das ist nämlich die Konfession, die sie selbst aufgrund ihrer Eltern bekommen hat. Die Tante hatte eine andere und da konnte sie sich durchsetzen. Auf der Klosterschule hat das Ganze nur bedingt Spaß gemacht. Sie konnte sich nicht so ganz da einfügen, wollte dann auch einfach nur weg. Das hat die Tante natürlich liebend gern unterstützt. Und sie von der Schule genommen und wollte sie dann nach England schicken mit 16. Das war in dem kleinen Örtchen, wo sie groß geworden ist, ein Riesenskandal, weil das Kloster einen sehr hohen Stellenwert hat und ihre Eltern auch bedeutende Personen in dieser Kirchengemeinde waren und auch in dieser Kloster-Community. Durch ihre Verwurzelung gehört sie auch zu einem sehr elitären Kreis in der Quebecer Gemeinschaft. Und diesen hat sie mit diesem Ausschluss oder mit diesem freiwilligen Fortgang auch, ja, hart formuliert, verraten. Ist jetzt dann versucht gleichzusetzen mit dem Ausstieg aus der Mafia, also ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du mit deinem Leben davon kommen willst. Scheint nicht so einfach gewesen zu sein. Sie hat auf jeden Fall alle Brücken abgebrochen und ging als soziale Außenseiterin nach England auf besagtes Mädcheninternat, was wir schon angeteasert haben. Sie wurde dort auch nicht gerade herzlich willkommen geheißen, weil sie halt eine Ausländerin ist und man anscheinend auch dort Themen mit Integration und Migration hat. Ja, dann hat man sie natürlich, wie man es auch nicht anders macht, zur einzig anderen Ausländerin ins Zimmer gesteckt, nämlich einer Libanesin, die aber zu ihrem Vorteil noch spezieller dahergekommen ist. Ja, weshalb viele mit ihr Mitleid hatten und Viv dafür netter behandelt wurde. Aufgrund ihres Akzents, wir erinnern uns ja, Kanada sehr französisch geprägt, dementsprechend hast du dann auch einen entsprechenden Akzent, und ihrer Nationalität und auch fehlenden Tischmanieren wurde sie dann doch ziemlich aufgezogen von den anderen feinen Damen und hat das nicht auf sie sitzen lassen, sondern dachte sich, ey, bis zum gewissen Punkt und nicht weiter, wollte es dann ihren Peinigerin zurückzahlen. Hat sie auch augenscheinlich, die Konsequenz war aber nur, dass sich die Tortur, die sich über sie ergoss, nur gesteigert hat und die Drangsalierung noch schlimmer wurde, bis sie dann erkannt hat, okay, dann, wenn ich sie nicht besiegen kann, dann handle ich wenigstens einen Waffenstillstand aus und damit ist dann auch erstmal fein. Sie fand dann doch auch mal eine Freundin, also irgendwer, der sie unterstützen konnte. Das ist schon relativ krass, wenn du mit 16, 17 dann auf einem anderen Kontinent landest, in einem anderen Land landest und dort keinen Anschluss findest und dann wirklich da diese Teenage-Grabenkämpfe fechten darfst und nicht mal jemand irgendwen hast, den du auf deiner Seite weißt. Ist es dann doch sehr schön, dass sie dann eine Freundin aus Schottland gefunden hat, die Verbindung war da primär geprägt durch den Outdoor-Sport, den sie zusammen ausleben konnten mit Camping, Klettern, Skifahren. Ich habe mich auch gefragt, wo sie das ganze Geld dafür hergenommen hat. Ja, also,
ich glaube, die Tante hat uns sowas rübergeschickt, aber es wurde nur angedeutet ein, zwei Mal und es war doch immer so, ja, 100 Pfund hier oder so. Und
ja, also war jetzt auch zahl doch mal das Internat und dann teure Skiurlaube in Italien und Co. Respekt.
Ja, vor allen Dingen mit U18. Gut, sie ist teilweise mit den Eltern von ihrer Freundin und so mit, aber trotzdem, ich fand's auch wild.
Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Zusammen mit ihrer Freundin Susan, hieß sie, glaube ich, schaffte sie es dann auch zusammen durch die Benimmschule. Und am Ende gab es dann noch einen wichtigen Ball für ordentlich Asche. Also da musste sie dann nochmal bitte, bitte bei der Tante machen, dass sie da hin konnte. Sie hat dann festgestellt, irgendwie hier die britischen Jungs, die sind's nicht. Irgendwie alle so richtig picklig, unmännlich, gar nicht mein Fall. Und dann lernte sie Derek kennen. Die beiden Mädels, also Susan und sie, richteten mit ihrem letzten bisschen Kohle eine Party aus und haben gedacht, ach komm, wenn hier so 20, 30 Leute kommen, wäre schon schön, wir sind jetzt nicht so super beliebt, aber vielleicht haben wir ja Glück. Tatsächlich wurde die Party extrem gut angenommen, es waren weit über 30 Leute dann da, das hat für eine gewisse Alkoholknappheit gesorgt und Viv wollte eben schon mitteilen, ja, hier, wir machen den Laden dicht, es gibt nichts mehr zu trinken, als bitte alle nach Hause gehen und gut ist. Doch während sie ihre Ansage machen wollte, hat ein Kerl interveniert und gesagt, ja, warte, lass uns doch mal im Keller nochmal gucken, hat sie mit an die Seite genommen und gesagt, ey, du kannst jetzt hier die Party nicht killen. Das tut gar nicht gut, du bist schon nicht so ultra beliebt, wäre jetzt vielleicht nicht die beste Idee, das dann auch noch zu kicken. Lass uns doch einfach in den Pub gehen und da Nachschub holen. Gesagt, getan, sie verflüchteten sich dann beide und sind da hingegangen, um eben Nachschub zu holen und wurden dann extremst gefeiert, als sie dann den Nachschub geholt haben, aber es ist wie immer auf einer guten Party, dann hat man neuen Stoff. Und dann gehen doch alle, weil es dann doch vielleicht ein bisschen arg spät geworden ist. Und nur noch der harte Kern blieb übrig. Die wollten dann weiterziehen. Derek und Viv hatten aber andere Pläne, oder vielmehr Derek hatte andere Pläne und gesagt, ah, lass uns doch was anderes machen. Also haben sie sich separiert und machten sich allein auf den Weg in ein Restaurant. Finde ich extrem spannend. Ich bin noch nie nach einer Party auf die Idee gekommen, noch dann fein essen zu gehen.
Wann hat die Party angefangen? Die haben schon einen Tee. Und dann sagen die so, gegen 0 Uhr, wenn die Party früh angefangen hat und sie sich auflöst, gehen die auch zum Italiener.
So ungefähr.
Ja, same, habe ich auch gedacht. Und vor allen Dingen halt auch wieder so ein Ding, ne? So 16, 17 ist jetzt auch nicht die normale Uhrzeit, dich dann nach Mitternacht noch überall allein in London rumzutreiben. So geht nee. Schon, aber
ja, weiß nicht in jeder Ecke, das ist richtig. Nee. Ja, wir erfahren ein bisschen was bei deinem klassischen Italiener über Derek. Der ist nämlich in seinem letzten Schuljahr, ist Teil der Cricket-Mannschaft und würde mit ihr jetzt gerne heute Abend noch ins 400 gehen. Der angesagteste Club Londons und naja.
Sicher auch für ab 16, safe.
Kann man ja nicht nein sagen. Sie hatten wirklich einen guten Austausch, wird uns gesagt. Und er wirkt auf sie auch relativ erwachsen. Also es sei doch eine andere Nummer als die Pickel Gesichter, die sie da sonst so kennengelernt hat. Im Club, also im 400, scheint man Derek gut zu kennen. Er wird begrüßt, bekommt auch noch seine Restgetränke vom letzten Mal hingestellt. Also scheint da öfters ein- und auszugehen. Sie tanzen bis um 4 Uhr morgens. Auf dem Heimweg gibt es dann noch ein Küsschen und auch diverse Krabbeleien seinerseits bei ihr. Also auch schon wieder so eine sehr unangenehme Geschichte. Viv lässt sich nicht drauf ein. In ihrer Wohnung strahlt sie dann in den Spiegel und das nicht nur wegen dem vielen Alkohol, der geflossen ist, sondern Derek hat da auch seinen Anteil geleistet und beide versprechen sich, den Kontakt aufrechtzuerhalten, sich zu schreiben und natürlich dann auch irgendwie das nächste Treffen mal herbeizusehen. Und mit diesem schönen, aussichtsvollen Ende gehen wir aus Kapitel 2 raus. Abgesehen natürlich von dieser Krabbelei-Geschichte, die habe ich jetzt auch nur beiläufig erwähnt, weil, naja, da kommt noch so ein bisschen was. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, das da auszubreiten.
Absolut. Deshalb können wir eigentlich auch direkt in Kapitel 3 reinspringen, wenn du nichts dagegen hast.
Gerne.
Genau. In diesem Kapitel erleben wir die Beleidigung der britischen gesellschaftlichen Etikette und Sittlichkeit. Zumindest für manch einen. Letztendlich ist es wenig mehr als ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen. Was eignet sich besser dafür als eine private Kinologe im letzten Winkel Englands? Schmetterlinge sind jedenfalls ausreichend im Spiel. Doch was des einen willkommene Tuchfühlung ist, ist der anderen Gefühlschaos. Beste Voraussetzung also für einen optimalen Spannungsbogen. Doch das Ende kommt dennoch etwas unerwartet.
Ladies and Gentlemen, unser Frauenbeauftragter Leon Meyer.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Würde ich gerne wieder von mir weisen an der Stelle, aber lass uns doch ins Kapitel reinspringen. Ja, für einen kurzen Moment, wir kommen wieder ins Hier und Jetzt. Sie erwacht aus ihren Gedankenspielchen rund um Derek. Vielleicht auch, weil der Song vorbei ist, weil sie, glaube ich, ein bisschen länger in ihren Gedanken festgehangen hat. Das Radio dudelt immer noch vor sich hin und es ist natürlich Zeit für ein neues Kippchen und ein paar neue Eiswürfel im Drink. Dann kuschelt sie sich wieder in den Sessel und natürlich, es geht zurück in die Gedanken. Du hast schon angekündigt, es gibt ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Mit Derek gab es dann in der Folge mehr oder weniger regen Briefkontakt. Sie haben sich letztendlich 4 oder 5 Briefe hin und her geschrieben, weil sie wohnen ja nicht irgendwie so richtig, also sie wohnen in London eher nicht so richtig, sondern ein bisschen außerhalb. Aber das Ganze hat durchaus ausgereicht, um die sogenannte Liebe in dem Fall etwas weiter zu festigen. Genau. Sie hat es nur nicht wirklich groß erzählt, also auch nicht ihrer Mitbewohnerin Susan, hat das alles eigentlich für sich behalten, war ganz praktisch, sie konnte die Briefe morgens immer nehmen, weil sie einfach früher wach ist und so weiter. Also sie konnte es ganz gut geheim halten, weil sie einfach Angst hatte, da kommt wieder so diese Unsicherheit durch, was zu verlieren, was kaputt zu machen. Das heißt, wie gesagt, Susan weiß auch nichts davon. Und sie denkt sich dann irgendwie auch, ja, könnte ja sein, der Derek, der ist so attraktiv, ey, da fährt die ganze Damenwelt drauf ab. Sie hat Glück, dass er irgendwie gerade sich an ihr festklammert und so weiter. Die ganze Unsicherheitsspirale, dass sie eigentlich nicht genug für Derek ist und so weiter und so fort. Ja, dann stünde eigentlich, weil das Schuljahr ja vorbei ist, wie du angekündigt hast, der Sommerurlaub, der alljährliche, auf dem Programm mit Susan und ihrer Familie. Die hat sie gern besucht in Schottland. Sie schickt Susan aber allein in den Sommerurlaub, versucht sich da irgendwie so ein bisschen rauszureden. Ja, und Vivienne und Derek, oder Viv, wie sie auch hier genannt wird, beginnen sich so ein bisschen zu daten. Die Schüchternheit beim ersten Treffen ist dann auch recht schnell abgelegt. Also sie muss da irgendwie im Zug in die Provinz tingeln und er holt sie dann ab. Das ist sehr praktisch, denn er hat eine neue Karre von seinen Eltern bekommen. Damit kann man ganz gut prahlen. Und es geht ab anschließend auf eine schöne kleine Spritztour, die auch eigentlich ganz nett ist. Sie lassen es sich auf seine Kosten gut gehen. Ich weiß, keine Ahnung, woher der die Kohle hat, wahrscheinlich von seinen Eltern. Auch das Gutgehen lassen ist nicht gerade die billigste Kost. Also es wird ja königlich gespeist an der einen oder anderen Stelle. Natürlich darf auch eine romantische Bootstour und ein Kinoabend nicht fehlen. Und ja, in dem schäbigen Kino geht es natürlich auch in die dunkelste Ecke. Da gibt es so schöne Logen und Derek war wohl schon des Öfteren da. Er weiß nämlich, welche Loge irgendwie die beste ist, wo man dann auch ganz gut auf Erkundung gehen kann. Die Begeisterung bei Vivienne ist irgendwie nicht so richtig groß. Also sie hat noch so ein bisschen Abwehrhaltung, sich so fallen zu lassen. Gut, es ist auch tatsächlich direkt das erste Treffen, ist vielleicht auch ein bisschen Holter die Polter, da so durch zu galoppieren. Sie findet es irgendwie dann auch gar nicht mal so ganz schlecht, aber wie gesagt, hat da so ein bisschen Probleme, sich fallen zu lassen und irgendwie ist ja dann doch auch noch ein bisschen Öffentlichkeit. Wirft sich dann aber gleichzeitig wieder vor, dass sie irgendwie ein bisschen zu kindisch ist oder zu kindlich und dass ja hier, was hier gerade so im Kino passiert, eigentlich alle Jugendlichen machen und das Normalste der Welt ist. Also könnte man ja auch mal ein bisschen intensiver rummachen. Ja, Derek ist weiterhin fabelhaft und kümmert sich herzerwärmend um sie, sodass sie mehr und mehr dahin schmilzt. Und ja, im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, zusammenfassen, sind dann irgendwie beide ganz happy mit dem Tagesablauf und das Ganze wiederholt sich dann Samstag für Samstag den Sommer über. Es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Es geht eigentlich immer in irgendwelche Restaurants. Die wechseln natürlich, es muss ja abwechslungsreich sein. Ob jetzt Shampoos oder Kaviar, ist dann auch egal oder beides zusammen. Da findet sich dann schon was. Ja, und sie kommt dann wieder so kurz raus aus dieser Geschichte und stellt dann fest, wenn sie jetzt an diese Zeit zurückdenkt, dann sind an diesen Tagen, wo sie mit Derek unterwegs war oder wo sie ihn gesehen hat, irgendwie ist immer schönes Wetter, ist immer Sonnenschein. Also es war wirklich eine tolle Zeit, wahrscheinlich die tollsten Glücksgefühle und frische Verliebtheit, die sie da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Gedanken oder die Erinnerungen ein bisschen positivieren. Natürlich endet aber der Sommer dann leider irgendwann. Und da gibt sich eine neue Problematik, weil der gute Derek, der ist natürlich aus gutem Haus, der darf nach Oxford oder soll nach Oxford oder muss, man weiß es nicht so genau, soll da irgendwie studieren und sie wiederum ist ja auch fertig mit der Schule und muss sich auch überlegen, was sie macht und hat dann irgendwie eine Chance in London auf eine Anstellung. Erstmal wird sie da nicht genauer und hat dann aber entschieden, sie möchte das versuchen und in London bleiben. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss auch, wir haben es hier mit einer klassischen Fernbeziehung zu tun und ja, das stellt sie dann auch fest, vielleicht, wenn das jetzt so ein bisschen komplizierter wird, sollte sie vielleicht auch mal mit Susan darüber sprechen, weil, also die hat einfach Sommerurlaub gemacht und weiß einfach nichts davon nach wie vor. Die kommt wieder zurück und sie sagt so, ja, so das eine oder andere sollte ich vielleicht mal klären, ist doch relativ vage alles hier und ja, man verdrängt dann aber irgendwie auch so ein bisschen das Ganze. Also das letzte Treffen zwischen Derek und ihr verläuft eigentlich wieder ganz normal. Über die Problematik wird nicht groß geredet. Irgendwie gehen beide davon aus, es bleibt schon alles beim Alten. Sie fährt halt dann im Zug nicht mehr in die Provinz, sondern dann irgendwie nach Oxford. Ist ja alles erreichbar für ein Wochenende. Oder er holt sie mit dem Auto irgendwo ab. Friede, Freude, Eierkuchen geht weiter. Und beide können irgendwie parallel eben so ein bisschen neues Kapitel im Leben beginnen. Also quasi so von Samstag zu Samstag leben und unter der Woche halt irgendwie seinen Scheiß erledigt kriegen und Wochenende dann alles schön. Sie stellt dann irgendwie auch an dem Tag so ein bisschen fest, wo sie so drüber nachdenkt, yo, am Freundeskreis von sich hat er sie irgendwie wenig teilhaben lassen, auch am gesamten restlichen Leben. Kurz flackert auf, ob das nicht irgendwie was bedeutet. Sie sagt dann aber auch, eigentlich habe ich auch nicht wirklich Interesse daran, weil ich mag Derek eh für mich allein haben, habe keinen Bock auf irgendwelche Freunde, auf irgendwie ein weiteres Sozialleben, sondern wir machen hier ein schönes Zweierding draus. Und so geht's eben in den letzten Samstag und zur Feier des Tages gibt's natürlich nochmal ein tolles Essen mit Shampoos, man lässt sich's gut gehen. Ja, auch sonst bleibt irgendwie alles gleich, es geht wie jeden Samstag ins Kino. Also, dass die auch an der Kinokasse noch nicht erkannt werden und irgendwie Sondertarife haben, ich weiß nicht, aber der Sommer ist ja schon nicht gerade kurz, die müssen da oft gewesen sein. Und diesmal sind auch beide von dem schönen Essen vorher, ja, sind leicht angetrunken, trotzdem die Stimmung nicht so ganz gelöst. Und ja, Derek geht wieder auf Erkundungstour, Liebkosungen jeglicher Art. Und irgendwann hält er aber dann so inne und ist so ein bisschen nachdenklich und stellt dann einfach trocken fest, so, heute ist soweit, ich hätte einfach Bock, mit dir zu schlafen. Was man halt so macht in der Loge im Kino. Hat er Bock? Weiß ich nicht. Sie fühlt es halt gar nicht. Geht für sie auch ein bisschen zu schnell. Weil sie sagt so, ey, für uns beide war eigentlich immer klar, das kommt später irgendwann. Haben eigentlich auch nicht groß drüber geredet. Es war halt einfach so, man hat es vielleicht auch totgeschwiegen. Und das erklärt sie ihm jetzt auch nochmal und sagt so, hey, finde ich irgendwie jetzt ein bisschen plötzlich. Finde ich nicht so gut. Sehe ich gerade nicht. Und er findet es natürlich dann irgendwie brüde. Vielleicht auch, weil er ein bisschen angetrunken ist. Und sieht es natürlich völlig anders und wirft ihr dann natürlich auch noch vor, dass sie ein bisschen schüchtern sei und dass sie sich nicht so haben sollte und so weiter und so fort. Eigentlich richtig gut, wenn man auf jemanden steht und irgendwie gerade da vielleicht intimer werden will, sie dann ein bisschen fertig zu machen. Ich glaube, es hilft in der Regel nicht wirklich. Ist dann aber auch recht schnell egal, weil hoppla die hopp, sie sind auf einmal nicht mehr allein in ihrer Loge, sondern da kommt der gute Kinodirektor rein, der nach dem 12 Trillionsten Mal dann irgendwie doch Wind davon bekommen hat, dass da irgendwie rumgekrabbelt wird in der Loge und denen mal ganz kurz erklärt, dass sich das hier in der englischen tollen Gesellschaft ja absolut gar nicht gehört, was den beiden Herrschaften hier eigentlich einfällt, raus damit aus der Loge und will eben einfach wissen, was ist da los? Sie denkt natürlich, glaube ich, kurz so ein bisschen darüber nach, geil, das ist meine Rettung für den Moment. Gleichzeitig bricht aber dann auch ihre Welt zusammen, nachdem der Kinodirektor sie auch des Kinos verweist. Es irgendwie auch ein bisschen Aufsehen gibt, also einige von den anderen Kunden oder Zuschauern sehen das auch. Und für sie bricht so die Welt zusammen und sagt so, hey, der letzte Abend läuft hier aber mal gar nicht wie geplant, finde ich nicht so gut. Und ja, nach der Standpauke gehen sie dann eben wie zwei gedemütigte, dreckige Schweine oder kleine Schweine, wie sie sich ausdrückt, weil sie dann wieder denkt so, oh, sie hat sich gesellschaftlich wieder nicht korrekt verhalten. Das liegt wieder alles an ihr. Geht's dann auf einen Heimweg. Sie dackelt irgendwie neben Derek nebenher, der irgendwie auch gar nichts sagt so. Also die schweigen sich dann auch einfach an. Und dann sagt Derek irgendwann doch, jo, ich hol mal das Auto. Lauf du mal noch 2 Runden um den Block, weil zusammen, wenn man uns da sieht, irgendwie auch nicht so ganz pralle. Am besten soll es auch so sein, dass ich hier zügig mit meiner Karre wegkomme, weil das Kennzeichen sollte man irgendwie auch nicht sehen. Also es ist wohl ein Riesending in dieser Gemeinde, dass sie aus dem Kino rausgeschmissen wurden. Oder sie machen zumindest ein Riesending draus. Ich weiß es nicht. Genau, und das heißt, er macht sich auf den Weg. Sie soll irgendwie zur nächsten Ecke laufen. Er will sie dann aufgabeln. Und sie ist dann eben einfach nur getroffen von seinen Aussagen. Und ja, macht sich dann irgendwie noch Gedanken wegen der puritanischen englischen Gesellschaft, wie sie davon spricht, dass es halt alles hier so krass gesehen wird. Aber dass sie auch irgendwie selber schuld ist und dass der Kinodirektor ja schon recht hat. Also sie zieht ihre Stimmung eigentlich noch weiter runter und macht sich dann eben auf zum Treffpunkt und damit endet Kapitel 3. Und du darfst uns sagen, ob sie sich treffen am Treffpunkt oder was sie sonst so machen. Ich hatte ja an dem Moment ein ungutes Gefühl, dass das hier an der Stelle endet, weil der Derek, der war ganz schön mundfaul.
Ja, das stimmt. Ich hätte noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob du es aus ökonomischen Gründen weggelassen hast oder vielleicht in deiner Ausgabe mal wieder nicht Thema war. Aber dieser ganze Prozess, dieses Gejungle in dieser Loge darum, ob jetzt hier heute der Tag der Tage ist oder nicht. Und der innere Zwiespalt, der halt in ihr drin ist, mit einerseits, ja, es sind Gefühle da und du willst deinen Partner nicht enttäuschen und willst ja dem auch das geben, was er möchte. Andererseits hat sie halt so gar keinen Bock drauf gehabt und vor allem nicht in der Location und fing dann auch an zu diskutieren mit ihm von wegen, ja, also hier, eine Schwangerschaft wäre jetzt halt wirklich nicht geil.
Ah, Schwangerschaft war bei mir
Und
nie Thema, ja,
ja, weil,
okay.
pass auf, weil dann geht es ja noch weiter. Dann meinte er, kein Thema, drüben ist eine Apotheke, ich hole Verhütungsmittel. Also
Nee,
der hatte
das haben sie bei mir ein bisschen
richtig,
rausgekürzt, tatsächlich, ja.
richtig Druck auf der Leitung
Ja.
anscheinend nach und dem
Ja.
war da auch alles, also wirklich
Aber ich
wieder
glaube, ist auch
maßlos
geil,
überfallen.
so ein Thema am letzten Wochenende vor ungewisser Zukunft anzusprechen. Das soll auch helfen in solchen Situationen, habe ich
Ja,
ihm sagen lassen.
absolut.
Aber da brauche ich
Absolut.
kein Frauenversteher sein, wie du mich vorhin gelobt hast. Das kann ich dir auch so beantworten.
Ja, dann ging es halt auch wirklich in der Richtung, die nicht mehr wirklich einvernehmlich war. Also bei mir ging es dann schon fast zur Sache. Also er hat dann hier sein Jackett auf dem Boden
Ja.
ausgebreitet, sie von ihrer Unterhose oder Unterwäsche
Echt?
befreit.
Oh,
Ja,
nee, du
und
hast wieder hier die Ü18-Version. Ich merke das
ja,
schon.
und
Da habe ich wieder.
wollte sich gerade ranmachen,
Ja,
mehr oder weniger, und jetzt ganz eklig formuliert, als dann eben der Geschäftsführer reingeplatzt ist und sie auch
ja. Ey,
mehrmals dann.
dann macht es auch mehr Sinn, dass der da halt so abgeht.
Ja,
Bei mir ist
und
es echt
hat
nur
sie
so
auch mehrmals
angedeutet
als
worden, dass sie
Prostituierte
sich.
und als Hure bezeichnet und
Ja,
so.
nee, ja, bei mir war das eher so, dass so ein bisschen angedeutet ist, dass er halt rumkrabbelt, vielleicht auch mal einen Ausschnitt irgendwie
Ah, nee,
reinpackt oder so,
da
aber das war
muss
sehr
schon
vage und
ran.
schwammig formuliert. Also,
Ja, und sie hat halt auch
ja.
wohl mehrmals während dieses Prozederes Derek nochmal darauf hinweisen wollen, dass sie vielleicht doch nicht so weit ist und dass das jetzt eine ganz schlechte Idee ist.
Das
Und,
kam bei mir
ja.
auch so ein bisschen raus, dass sie das insgesamt nicht so fühlt und sich
Gar
da
nicht.
unwohl fühlt. Aber das kam nur so, es wurde eben nur so einmal kurz angesprochen, sie hat
Nee,
ihm
bei mir die
schon
ganze Zeit.
widersprochen, aber dass es
Okay.
danach dann so heiß hergeht oder auf dem Weg dahin ist, das war bei mir ein bisschen abgekürzt. Also da kann ich natürlich den Aufriss danach ein bisschen eher verstehen, dass man vielleicht mit dem Kennzeichen nicht unbedingt gesehen werden
Ja.
will. Ja.
Ja, sie war halt wirklich dann bei mir am Punkt, wo sie gesagt hat, okay, ich lasse es jetzt einfach über mich ergehen. Es wird schmerzvoll. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber wenn er es jetzt halt braucht, dann zieh ich die Nummer durch. Aber also da war gar nichts mit Einvernehmlichkeit irgendwo.
Ja.
Naja, gut. Wir gucken mal in Kapitel 4 rein.
Das
Es
ist
wird
wirklich
nicht
ein
besser.
Ding. Also uneinvernehmlicher Sex ist ein Ding, was bei Flemings einfach auch immer dazugehört. So, am besten einer von den beiden, leider ist es in dem Fall immer die Frau, obviously, muss sich auch immer dagegen wehren und sträuben und damit zu kämpfen haben, irgendwie gehört dazu. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht sagen.
Ich glaube, zu der ganzen Thematik habe ich am Ende nochmal ein Thema, aber
Ja.
ja, es geht in die gleiche Richtung. Kapitel 4, liebe Viv. Hat es denn kein Ende? Wie viele Red Flags darf man als guter Gentleman übersehen, bis man als vollkommenes Arschloch gilt? Ich denke, Derek könnte dahingehend ausführliche Antworten liefern, da er maßgeblich eine Messlatte etabliert hat. Aber mit sehr viel falschem Ehrgeiz, einer guten Tüte Penetranz und einer Dame an der Seite, die einem vollkommenes Vertrauen schenkt, kommt man womöglich doch immer zum Erfolg. Doch die Entwicklungen, die sich aus dieser unschönen Nacht ergeben, sind traurig und könnten von einem Bridget-Jones-Film nicht besser skizziert werden. Hoffen wir, dass Viv ihr persönliches Ventil findet und eine Chance bekommt, ihr Trauma aufzuarbeiten. Also wenn das nicht mal nach Heiti Tai und Sonnenschein klingt, dann weiß ich es auch nicht.
Weiß ich
Ja,
ja nicht.
wir befinden uns weiter in der Vergangenheit. Der Abend hat leider Gottes immer noch kein Ende gefunden. Viv kommt, wie von dir angeteasert, zum Wagen zurück und sieht direkt einen Cop da stehen und denkt sich, ah, fuck, jetzt ist es doch passiert. Super. Es stellt sich raus, dass Derek einfach in einer Art Halteverbot steht und er da nochmal ein Auge zudrückt und sagt, hier, das ist sie, auf die habe ich gewartet und sie kommen da mehr oder weniger mit einem blauen Auge nochmal davon. Er zieht aber, wirft da wieder eine nächste Lügengeschichte mit rein, weil sie da für ihn mitlügen muss, dass das irgendwie abgemacht war und so weiter und so fort. Findet sie halt auch alles andere als geil. Dann fahren sie beide erstmal wortlos weg, bis Derek weit genug für sein Empfinden gefahren ist und sagt dann, ja, war knapp, da haben wir nochmal Glück gehabt, aber wenn das in der Zeitung gelandet wäre, boah, dann wäre meine Karriere und Oxford am Arsch gewesen. Ja, ist ein
Ja.
Punkt, den kann man sehen. Ob es jetzt der wichtigste ist,
Weiß ich nicht, ja.
Ja, sie teilt ihm dann auch nochmal mit, dass sie das Ganze furchtbar schrecklich fand. Er versteht's nicht. Er denkt, ja, weil sie da eben noch erwischt wurden und nicht die Situation an sich. Er schlägt dann vor, ja, hier, es gibt doch am Fluss gibt's doch so einen Spot, da treffen sich viele Paare immer, um da eine schöne Zeit zu haben. Lass uns doch da nochmal unser Glück probieren.
Ne? Wie taub willst du sein? Ja.
Warte, beste Argumentationskette. Jetzt hat er ja schon die Kondome gekauft. Also, warum nicht auch nutzen? Wäre ja schade um die Gelegenheit. Sie teilt ihm dann mit, dass sie das wirklich nicht möchte. Und die Nummer im Kino
für sie schon... Was auch echt krass ist, ne? Weil sie ja schon im Kino so weit war zu sagen, sie lässt es über sich ergehen. Und dann hast du ja, die hat ja krasse Courage zu sagen, ey, ich teile es ihm noch dreimal mit.
Ja.
So, und auch deutlich.
Ja.
Und es bockt ihr einfach gar nicht.
Nein. Er sagt ihm in dem Zug halt nochmal, nee, also sehe ich jetzt wirklich nicht. Und die Nummer im Kino war oder ist für mich gerade extrem hart gewesen. Mhm. Er hat aber nach wie vor null Verständnis und fängt dann wieder an, ihr den schwarzen Peter zuzuschieben und sagt, du bist aber so verklemmt, du Spielverderberin, jetzt hab dich nicht so. Also wirklich jede Alarmglocke angehen sollte. Sie verletzt das extremst auf emotionaler Ebene, aber liebt ihn halt einfach und möchte ihn nicht verlieren wegen aus ihrer Sicht so einer Lappalie. Also stimmt sie zu und hat, während sie in diesem Auto sitzt, schon mehr oder weniger fängt sie an zu zittern und muss sich körperlich unter Kontrolle halten, um ihrem, also das sich irgendwie einzureden, dass es jetzt ein feiner Zug ist.
Ja, und er quittiert es ja dann auch noch mit hier braves Mädchen und so und da weißt du ja auch schon, in welcher Richtung du da unterwegs bist, also
ja, es geht zum Fluss, er schlägt noch vor, ach, wir könnten doch eigentlich hier in so ein Hausboot einbrechen, da hätten wir noch ein Bett, wäre ein bisschen bequemer. Sie sagt, Alter, also da ist jetzt wirklich die Grenze erreicht, ich breche jetzt in nichts mehr ein, wir hatten heute schon fast die Bullen am Hals. Also das ist ja wirklich der allerletzte Punkt, der mir heute einfallen würde. Sagt er, gut, alles klar, das Gras wird es auch tun, ist ja heute hoch, ist weich, ah, super. Sie sagt ihm dann halt auch nochmal, ey, bitte, bitte pass auf, ich habe Angst vor den Schmerzen. Und er sagt, ah, ich nehme dich an die Hand, das ist gar kein Problem. Also er geht gar nicht richtig drauf ein, ihm ist halt eigentlich vollkommen scheißegal, was sie da sagt. Hauptsache, sie folgt ihm halt, wunderbar. Super. Sie finden dann die Stelle, wo auch andere anscheinend sich schon vergnügt hatten, weil da das Gras schon platt getrampelt wurde und Überreste rumfliegen würden. Also auch ein super Spot.
Und ja, macht's echt noch viel einladender auch.
Ja, also erregt bei mir diese ganze Szenerie einen starken Kotzreiz aus, aber na gut, wir stehen das ja irgendwie hier gerade mal durch. Umso näher sie rankommen, umso größer wird ihr innerer Konflikt, logischerweise. Und als sie den Spot gefunden haben, wird Derek mal wieder richtig ungeduldig, also kann es gar nicht abwarten, wirft sein Jackett auf den Boden, wirft sie quasi dann hinterher, kämpft sich durch diese ganzen Akt durch, auch unter Tränen, unter Schmerzen, ist froh, dass es dann irgendwann vorbei ist und denkt jetzt, geil, ich habe es irgendwie geschafft, jetzt ist die Nummer durch. Und das, was er ihr von Anfang an gesagt hat, von wegen, das stärkt unsere Beziehung, der Teil kommt ja jetzt. Also jetzt sind wir ja richtig zusammen, richtig close. Das ist eine Sache, die uns noch mehr vereinen wird. Und er redet einfach gar nicht mehr mit ihr, fährt sie zum Bahnhof, wirkt super kühl, super reserviert. Sie fängt dann auch wieder an, sich Vorwürfe zu machen, dass sie einfach schlecht gewesen sei, weil sie halt geweint hat und so weiter und so fort. Und fragt dann noch hoffnungsvoll nach einem neuen Treffen. Doch er sagt, ja, du... Lass mich erstmal in Oxford ankommen, ich mache mir meine Gedanken, ich schreibe dir auf jeden Fall, gar kein Thema. Die Nummer steht ehrlicherweise unter keinem guten Stern, würde ich sagen. Die Antwort von ihm kommt, oder der Brief vielmehr kommt auch von ihm nach 2 Wochen und vorangegangen sind mehrere Briefe von ihr, auch versuchte Anrufe, um irgendwie den Kontakt herzustellen. Hat er sich dazu herabgelassen, dann doch mal einen Brief zu schreiben und der beendet eigentlich ihre Beziehung. Und sagt, ja, jetzt hier in Oxford hat er keine Zeit für irgendwelche Mädchendinger. Das ist unter seiner Würde. Er muss jetzt hier auf sein Zeug konzentrieren. Außerdem, seine Eltern finden das gar nicht. Er hat ihnen ja hoffnungsvoll von ihr berichtet und gesagt, boah, das ist sie. Und ihm wurde dann nochmal nahegelegt, dass das eine ganz beschissene Idee ist, weil er eigentlich der Nachbarstochter versprochen ist, aus höherem Stand, mit der gleichen Nationalität und so weiter und so fort.
Das ist auch krank, dass er die ganze Zeit die Nationalität auch mit reinspielt, ne?
Ja,
richtig
super
random. Das war ja auch in dem ersten
super
Kapitel
wichtig.
schon irgendwie, wo sie umzieht, voll das Ding in dem Wohnheim, oder im zweiten Kapitel war das.
Ja.
Ganz wild.
Ja. Absolut, stimme ich dazu. Ja, und das mit der potenziellen Verlobung habe ich auch vergessen zu erzählen. Das war eigentlich schon davor klar, bevor wir was am Laufen hatten. Aber ich dachte, naja, vielleicht komme ich aus der Nummer nochmal raus. Und ansonsten, letzter Punkt ist natürlich auch der tragende. Vivre ist ja viel zu gut für ihn. Also, er hat sie ja gar nicht verdient und hat jemand Besseren verdient. Und also dieses absolut
Ey,
geilste
Derek,
Argument.
einer von der feinen englischen Art, wirklich. Hat er sich optimal zurechtgeschneidert.
Diagnose Heartbroken, absolut nachvollziehbar. Sie hat es noch tituliert mit 6 Monate kranken Liebeskummer gehabt und Selbstvorwürfe ohne Ende. Sie wirft sich dann auch quasi vor, ja, ist ja in diese Beziehung reingegangen wie ein Flittchen, ist rausgegangen wie ein Flittchen. Ist doch klar, dass das unter keinem guten Stern stand. Also absolute Selbstdiagnose wird gesucht, dass er einfach ein chauvinistisches Arschloch ist mit gar keinem Feingefühl und ach, keine Ahnung. Fallen noch 20 andere Adjektive ein, die alle nicht so nett sind. Dafür stürzt sie sich dann halt in die Berufswelt, erhält einen Job bei einer regionalen Zeitungskolumne und arbeitet sich da extrem hoch, also ist hart am Hasseln, wird auch ganz schnell Assistent des Herausgebers, der denkt auch, geil, neue Assistentin, kann ich doch mal meine Chancen ausboten, wird der guten Frau doch erstmal direkt an den Hintern gelangt. Da zeigt ihm Viv aber ganz klar, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und nachdem sie da die Leitplanken klar gesetzt hat, haben sie auch ein gutes Verhältnis miteinander, also berufliches Verhältnis, nichts Privates. Und sie macht ihren Job sehr gut, lernt auch viel von ihm und steigert nach und nach ihre Gehaltsklasse, lernt dann auch im journalistischen Sinne Geschichten durch Menschen zu verpacken, also das Ganze auf eine weniger sachliche Ebene, sondern emotionale Ebene zu holen. Ja, steigert dann ruckzuck ihre Bekanntheit durch sehr gute Artikel und nach einigen Jahren bekommt sie dann ein Angebot von einer überregionalen Zeitung. Sie versucht quasi in Fußstapfen bekannter Journalistinnen reinzutreten, die sehr nacheifert und das alles passiert bis zu einem Zeitpunkt, wo sie Kurt Rainer in München trifft. Der ist vom Verband Westdeutscher Zeitungen. Und was es genau mit dem guten Kurt hier auf sich hat und ob der vielleicht der Heilsbringer ist, das erfahren wir noch Gott sei Dank in Kapitel 5 und lassen euch damit heute nicht im Regen stehen.
Ja, wir können auch noch mal kurz auf das Kapitel eingehen, also ohne Worte eigentlich auch. Vielleicht können wir es auch zusammen am Ende noch mal einmal zusammenfassen, was unsere Gedanken zu der ganzen Chose hier sind. Aber ja, vielleicht machen wir erstmal Kapitel 5 und
Ja,
gönnen uns dann noch
gern.
mal einen Blick ins Gesamtwerk der ersten 5 Kapitel. Wir
Schub.
suchen gemeinsam weiter nach Ruhe, Stabilität und Sicherheit in Vivians Leben. Vielleicht taugt ja der nächste Lover mehr. Oder was hat es mit Kurt nochmal auf sich? Ist er jetzt Chef, ein guter Freund oder doch Partner? Wahrscheinlich von allem etwas. Ein unwissentlich befristeter Job winkt in jedem Fall schon mal und lädt herzlich zum neuen Lebensabschnitt ein. Ruhe ist allerdings Fehlanzeige. Wer hätte es denken können? Es wird wieder etwas unschöner. Ja, wir springen nochmal, ich darf das heute mehrmals, in die Eingangshalle unseres Motels. Sie sitzt immer noch in ihrem Sessel, hängt immer noch ihren Gedanken nach und es ist auch diesmal mal wieder Zeit für eine neue Kippe und auch wieder einen Eiswürfel. Dinge wiederholen sich hier und das passt auch ein bisschen vielleicht auf das Kapitel. Mittlerweile häufen sich aber erstmal in der Realität sozusagen oder im Hier und Jetzt die Chaosmeldungen um sie herum. Also das Gewitter ist eigentlich mittlerweile abgezogen, aber drumherum hat es doch ordentliche Schäden angerichtet. Also nicht nur ihr Fenster ist kaputt gegangen, sondern auch in der Region irgendwie Straßen gesperrt, Überschwemmungen und so weiter und so fort. Sie ist aber mittlerweile wieder ganz zufrieden in ihrem Motel und fühlt sich da ziemlich geborgen, also so wie eigentlich die Ausgangslage war. Damit wollen wir uns auch nicht weiter beschäftigen. Es geht zurück zu Kurt, der drehte ihr Leben nämlich ziemlich um. Auf einmal waren Alkohol und Zigaretten irgendwie passé. Schöne Abstinenz. Auf der Tagesordnung standen tatsächlich stattdessen Kunstausstellungen und Konzertsäle. Und so tingelten sie irgendwie durch die Gegend. Für sie, wie sie feststellt, eine willkommene Abwechslung. Und genau, geht dann aber nach dieser kurzen Zusammenfassung von der Zeit nochmal genauer drauf ein, wie es denn jetzt mit dem Kurt war. Und der gute Kurt arbeitete beim Verband Westdeutscher Zeitungen, also war ein Deutscher. Und wie es der Zufall so will, war er an einem Außenposten in London angestellt, quasi um die wichtigsten Meldungen aus England für Deutschland zusammenzufassen und zu korrespondieren. Und natürlich auch auf Mitarbeitersuche. Er brauchte jemanden, der die englische Presse quasi zusammenfasst oder die Nachrichten für die Deutschen aufbereitet oder heraussucht, welche quasi relevant sind. Und ja, ein gemeinsames Abendessen nach ihrem Kennenlernen auf dieser Veranstaltung, Pressekonferenz, tralala, ich glaube zur Unterstützung des Barockfests in München, was weiß ich, ist auch nicht so wichtig, ging es dann eben noch Abendessen und das hat eigentlich schon ausgereicht, dass da die Sprache auf Jobs kam, sie irgendwie so ein bisschen ihre Offenheit an den Tag gelegt hat, dass sie ja gerne mal was Neues wieder machen würde. Und am nächsten Tag stand dann auch schon das Probearbeiten an. Ja, so geht's dann manchmal relativ schnell. Er hat sich natürlich im Hintergrund, weil er so super vernetzt ist, bei Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, was weiß ich, Kontakte, eben einfach ihre Infos über sie eingeholt und war dann auch sehr erfreut zu hören, was für ein fleißiges Arbeitsbienchen sie ist und natürlich, ja, eine Woche später, zack, Arbeitsstart, alles easy peasy. Ja, neben dem guten Gehalt macht ihr die Arbeit dann zusätzlich auch noch Spaß, ist ein bisschen stupider als davor gewesen, nicht mehr so viel schreiben, sondern eher zusammenfassen, Schnelligkeit und Genauigkeit waren auf einmal hier so das A und das O. Und was irgendwie auch ganz cool war, man steht ab und zu mit Hamburg in Korrespondenz, wo man einfach irgendwie so ein paar Eindrücke aus Deutschland mitbekommt. Das Praktische, alle dort sprechen Englisch, das heißt, sie konnte auch weiterhin an ihren Englischkenntnissen arbeiten und hat wenigstens die Leute verstanden. Macht sich dann auch relativ schnell in diesem Job unentbehrlich, also auch da wieder richtig gut eingelebt sozusagen. Blöd nur dann auf privater Seite wieder mal, dass sie davon ausgeht oder dass dann relativ schnell die Hochzeit von Susan anstand, die ist nämlich mittlerweile auch vergeben. Das bedeutete dann wiederum den Auszug und damit, also von Susan, beziehungsweise der Auszug von Vivian, weil Susan diese ganze Butze für sich und ihren Freund haben wollte. Das war dann natürlich schwierig, aber wie es der Zufall so will, der gute Kurt lebt ja auch in London und in seinem Haus ist was frei geworden. Und sie fragt sich natürlich, Diggi, ist das hier eine gute Idee oder sollten wir das vielleicht lieber lassen? Aber nun ist der Wohnungsmarkt nicht nur heute schon schwierig gewesen, erscheint offensichtlich damals auch schon. Da hat man sich halt gedacht, hey, besser als auf der Straße wohnen, ich ziehe beim Kurt ins selbe Haus ein. Da haben wir halt denselben Arbeitsweg, ist vielleicht nicht so cool, aber ist ja eigentlich ein ganz netter, kameradschaftlicher Typ. Und ja, aus im selben Haus wohnen, wurde dann schnell gemeinsam heimgehen, gemeinsam kochen auf einmal auch bei ihr. Er hat dann irgendwie seine Musikbox immer mitgebracht und ja, war eigentlich ganz nett. Sie hatte dann so das Gefühl, es beengt sie eigentlich immer mehr, ja, bis sie sich dann irgendwie auch so weit quasi wieder eingeigelt hat, dass sie sich Fake-Freunde einfallen ließ, mit denen sie sich getroffen hat, um einfach abzuwehren, dass er wieder bei ihr in ihrer Wohnung rumhängt. Und ja, mit denen sie angeblich eben was unternommen hat. Und es pendelte sich aber trotzdem immer mehr so ein, dass es halt einfach, ja, normal wurde, aber auf der Basis einer guten Freundschaft und dann eben auch nicht mehr. Und damit war sie dann auch erstmal wieder so einigermaßen fein. Ganz im Gegenteil auch, weil sie natürlich immer wieder gedacht hatte, der will irgendwie dann doch was von ihr oder so, war es dann sogar so weit, dass der Kurt mal wieder auf Deutschlandbesuch war, hat da irgendwie seine Jugendliebe getroffen und hoppla die hopp, ging das dann ganz schnell, haben sich auch gleich verlobt, ganz random, also davor war anscheinend kein Kontakt und ab dem Moment an hat er die Freundschaft noch intensiver zu Vivian genutzt, um ihr quasi aus seinem Privatleben mitzuteilen, wie toll alles in Deutschland ist, auf was er sich freut. Er schüttet ihr sein ganzes Seelenleben aus und sie darf dann irgendwie die Briefe mitlesen, über die Anzahl der Kinder von ihm plaudern, natürlich auch über seine Sexvorzüge und was er vorhat, mit seiner Jugendfreundin anzustellen oder was weiß ich was. Etwas gewöhnungsbedürftig, wie sie auch feststellt. Sie lernt das mit der Zeit aber quasi schätzen, weil sie so eine Art Weiterbildung darin sieht, was ich auch ein bisschen random fand, aber naja, nach ihren Erfahrungen vielleicht nicht schlecht, mal noch ein paar andere Eindrücke zu bekommen. Ob es die richtigen sind, weiß ich nicht. Ging natürlich aber nicht ewig so weiter. Der Brief von Kontakt nämlich bei Kurt mit seiner Jungfreundin ebbte irgendwie ab. Sie lernt irgendjemand kennen, so, das teilt sie noch mit in den Brief. Und ja, am Ende wurde aus der Verlobten dann auch schnell wieder eine Verflossene. Und Kurt natürlich am Boden zerstört. Und die ganze Verzweiflung von ihm darf sie dann ausbaden, denn er klammert sich, und so formuliert er es auch, an den letzten Strohhalm. Und das ist sie. Sie ist quasi die Einzige, die ihm noch geblieben ist. Und das sind, sage ich mal, ungünstige Voraussetzungen. Das heißt, ja, sie kann sich dann quasi um ihn kümmern. Und weiß dann auch, eigentlich passt mir das hier gar nicht, weil genau das wollte ich nicht. Aber ich kann irgendwie ihn auch nicht leiden sehen und muss mich doch irgendwie um ihn kümmern. Und naja, sagen wir so, es liegt dann auf der Hand, entwickelt sich natürlich so ein bisschen eine Beziehung, die sie ja natürlich, wie sie schon mehrmals formuliert hat, eigentlich gar nicht wollte. Auch aus denselben Hintergedanken, wie du vorhin ein Kapitel vorher schon gemacht hast. Sie fühlt sich da einfach nicht wohl, es geht ihr zu schnell. Aber irgendwie macht sie dann auch nichts dagegen und so wird es halt schleichend immer mehr zur Beziehung. Auch stellt sie fest, so boah, anfangs fand sie eigentlich gar nicht so viel an dem Kurt, also ist jetzt nicht irgendwie ihr Typ oder so, hat auch eigentlich, naja, ein bisschen Liebe hat sie irgendwie schon für ihn übrig, aber das ergibt sich dann auch erst mehr und mehr, nachdem sie sich da so ein bisschen drauf einlässt, ja, und merkt dann auch, dass sich ihr Leben aber in die falsche Richtung eigentlich entwickelt. Also sie war ja super selbstständig, hat krass im Job, war da super engagiert, hat, naja, quasi Karrierefrau, sag ich mal, hat da viel drauf gesetzt. Und jetzt entwickelt sich es halt gerade eher so zur Hausfrau, oder sie degradiert sich quasi so ein bisschen selber. Stellt dann aber auch wieder fest, so, boah, eigentlich finde ich ganz geil. Also eigentlich bin ich auch gerade glücklich, wenn ich mich ehrlich hinterfrage. Und ist ja auch eigentlich alles recht einfach und unkompliziert. Und ja, wie gesagt, lässt sich dann mehr und mehr darauf ein und fängt tatsächlich auch an, Kurt so ein bisschen zu lieben. Das Glück, Surprise, darf natürlich auch nicht ewig lange anhalten, denn natürlich waren auch Kinder und so, ist so ein Ding gewesen. Kurt hat da immer gesagt, so, hier, komm, ich schick dich mal zur ärztlichen Untersuchung, lass dich mal beraten, was es so für Möglichkeiten bei der Verhütung gibt. Ja, hat sie natürlich auch gemacht. Die Bettgeschichten kündigten aber trotzdem irgendwann Nachwuchs an. Das hat bei Kurt aber so gar nicht gepunktet. Das war absolut nichts, was der hören wollte. Und damit schien auch für ihn die Beziehung tatsächlich beendet zu sein. Als sie ihm eines Abends unter größten Anstrengungen, sage ich mal, ihm das endlich mitzuteilen, die größten Anstrengungen aufbringt, ist er halt auch wieder eigentlich ein Derek 2.0. Super kalt, juckt ihn nicht, lässt sie dann auch stehen. Die leben anscheinend immer noch in zwei verschiedenen Wohnungen, geht hoch. Als sie am nächsten Morgen zur Arbeit laufen wollen, jo, ist er auch schon weg. Dann kommt sie auf die Arbeit, sie wird einfach degradiert zur normalen Angestellten wieder, also davor waren sie ja super close und er hat sie auch total gewertschätzt, aber das Ganze verändert einfach die Beziehung und ersetzt sie letzten Endes nach einem kurzen klärenden Gespräch, was auch wieder unter aller Kanone ist, setzt er sie quasi vor die Tür und beendet das Arbeitsverhältnis, stellt dann aber in diesem klärenden Gespräch fest, ja, sorry, ich kann dich hier gerade nicht kündigen, also Arbeitsrecht gab's da wohl in dem Vertrag, es wäre ein bisschen kurzfristig sie zu kündigen, aber ich habe dir hier dafür eine Abfindung von, weiß ich nicht, 50 Pfund oder so, mit denen kannst du ja auch schon mal die OP bezahlen, weil eine OP muss ja sein, egal ob wir hier weitermachen oder nicht, ist eine Schande für uns beide, wenn da irgendwie ein Kind bei rumkommt, dementsprechend setz dich mal ab ins Ausland, such dir einen netten Arzt, hier habe ich dir eine Adresse, schnippel das raus sozusagen und fertig ist, also mal sehr heruntergebrochen, so unemotional gesprochen, wie Kurt es rüberbringt, was natürlich auf einer ganz anderen Ebene wieder ja, bei ihr Gefühlschaos verursacht. Und ja, mit dem muss sie jetzt klarkommen. Damit endet das Kapitel quasi auch, nachdem sie sich da dann auf Nimmerwiedersehen verabschiedet hat und vor die Tür gesetzt wird. Ja, ich glaube, dieses Kapitel ihres Lebens, vielleicht auch wie wir als Leser, hätte sie sich dankend gespart. Was mich nach der ersten Beziehung aber auch nicht wirklich wundert, weil es geht ja eigentlich gerade so weiter. So viel vielleicht zu Kapitel 5. Ganz wild, meines Erachtens. Aber ich lasse dir gerne Vortritt, wenn du irgendwie hier noch ein paar Gedanken loswerden willst.
Ja, bestimmt. Kurt kommt ja auch wirklich als absoluter Pedant und Zwangsneurotiker weg. Also bei ihm hat ja gibt's klare Regeln. Es wird auch irgendwo was gesagt von wegen, es gibt eine Grundsymmetrie im Leben und die muss erfüllt sein. Abweichung von der Norm gibt es für ihn nicht. Unnatürlich wäre zum Beispiel Homosexualität, andere Hautfarbe, ähnliches geht alles gar nicht. Und die Viv's Ansicht war ja so, boah ja, also habe ich jetzt eigentlich keinen Take zu, aber da machen wir das so. Ich habe da jetzt auch keinen Schmerz, mit dem zu folgen. Und auch wer diese ganze Schwangerschaft abgewickelt hat, würde ich es jetzt mal nennen, von wegen. Ja, also wir hier als Kameraden, wir sind ja so ein freundschaftliches Plusverhältnis eingegangen. Eine Ehe stand niemals zur Debatte, geht auch gar nicht, weil du bist nicht deutsch, das ist nicht arisch. Also da wurde da wirklich nochmal ein Heil Hitler irgendwo hinter reingeschoben.
Bei mir zumindest. Ist wirklich maximal unangenehm. Also, ja.
Also da noch sehr, sehr NS programmiert der gute Mann. Ja, und auch wie dieses ganze Thema rund um die potenzielle Abtreibung abgelaufen ist. Und wegen hier, ich habe einen Arzt in der Schweiz, da fliegst du hin.
Schweiz war es ja, oder Holland.
Und oder so. Er wird dann ganz schnell was ausstellen für dich, nach dem Motto, du bist nicht in der Lage, ein Kind zu gebären. Und dann geht es zum Gynäkologen, das kostet ein paar Euros. Aber hier hast du da schon mal deine Abfindung.
Ja, vor allen Dingen aber von dem Anteil war das halt irgendwie so ein Viertel oder so, den er halt mitgegeben hat. Hat ja auch ihr quasi durchgehend die Schuld gegeben, dass sie sich ja nicht richtig hat beraten lassen oder dafür gesorgt hat, dass sie nicht schwanger wird. Was auch ein ganz feiner Zug ist, wenn du da ins Bett in die Kiste springst, so ein bisschen Spaß hast und dann sagst du, jo, ich verantwortlich bin ich nicht dafür. Selber schuld. Und jetzt schau, dass du das Ding loskriegst. So, ja. Ist schon, also es ist wirklich unterste Stufe.
Ja, und dann war es auch ganz treffend von ihr formuliert, von wegen, hier, hat dann auch Dank erwartet und hat dafür Entsetzen geerntet, weil er nicht damit klargekommen ist, dass es jetzt für sie die optimale Lösung ist und sie sich freut, dass er sich um alles gekümmert hat und muss dann halt weiter argumentieren, um diese Unannehmlichkeit irgendwie aus dem Raum zu packen.
Es ist wirklich hart. Also ich finde auch die ersten Kapitel, um vielleicht die Kurzzusammenfassung der heutigen Folge nochmal aufzunehmen. Es ist wieder wirklich sehr hart, was inhaltlich bei rumkommt. Ich habe noch nicht so richtig den Faden gefunden, wo ich sage, ich habe richtig Bock, da mehr zu lesen, weil es wieder in eine ganz schwierige Richtung an der einen oder an vielen Stellen abdriftet, wo ich nicht weiß, ob man sich das so gern gibt. Aber für euch machen wir das natürlich gerne. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Buch hier abbrechen. Aber ich finde es bisher, also reingekommen, boah, weiß ich nicht. Natürlich auch die Erwartung von Bond taucht hier am Anfang gar nicht auf, also nicht mal so, dass du erwarten könntest, er betritt irgendwann die Bühne. Das kickt natürlich auch schon und die inhaltlichen Themen sind auch wieder ein bisschen schwierig. Oder es geht sehr viel in eine Richtung und das habe ich an der Stelle auch nicht von einem Bond-Buch erwartet. So muss man vielleicht sagen.
Was ich nicht unspannend finde, ist dieser Perspektivwechsel im Sinne von, wir haben uns öfters beklagt, dass du die Bond-Girls ja plass lässt, dass du denen keine Tiefe einräumst und was das Gefühl hat, James überwältigt sie, das jetzt doch nett formuliert, mit seiner Art. Und hier kriegst du jetzt einfach mal geschildert, wie es dann quasi auf der anderen Seite aussieht, ohne da jetzt Bond unterstellen zu wollen, dass er gleichzusetzen ist mit den beiden anderen Hans Bumble, die wir jetzt da kennengelernt haben. Aber so weit weg wird er davon auch nicht sein. Das müssen wir also
alle. Ja, fair, guter Punkt. Ich finde es auch cool, dass du den Perspektivwechsel ansprichst, finde ich auch gut. Wenn man jetzt sagen würde, ne, das Bond-Universum, so wie du es aus Fantasy-Reihen kennst, dass wirklich ein Universum aufgebaut wird, dann ist geil zu sagen, wir gehen hier in eine ganz andere Richtung und beleuchten mal aus der Perspektive und schauen mal vom Bond außen drauf aus der Sicht einer dritten Person. Aber es ist wahrscheinlich halt das einzige Buch, was so funktioniert und dann funktioniert der ganze Spaß halt nicht. So, das verwirrt mich noch etwas. Plus in dem Film ist ja auch nicht abgebildet, so gesehen.
Ja gut, den Filmvergleich können wir, glaube ich, gar nicht nehmen jetzt. Ja.
Für das Buch eh nicht, aber ich meine auch generell von dem Bond-Universum. Du hast ja immer Bond als zentrale Figur. Das funktioniert ja eigentlich anders als jetzt, wie gesagt, irgendwelche Fantasy-Reihen oder so, wo du sagst, man schaut mal von einer ganz anderen Perspektive rein, weil es halt eine ganze Welt ist und es ist einfach wie so ein Anschluss, was sich gerade an einem anderen Ort abspielt oder so. Ja. So Querverbindungen.
Also vielleicht ist es ja Flemings Art und Weise zu reflektieren und eben die andere Seite aufzuzeigen. Und er schafft es ja schon, dass man emotional behaftet auch darüber debattiert und das auf jeden Fall mehr sieht als in seinen anderen Werken und auch in den Filmen, wo die Frauen ja gänze nie so tief gezeichnet werden. Nur die Befürchtung, die ich halt sehe, ist, dass es ja, es liegt ja auf der Hand, dass Bond eine Rolle spielen wird und dass es da irgendwo eine, vielleicht eine Synergie ergeben wird zwischen den beiden Personen, dass sie dann halt in den nächsten von diesen tollen, tollen Characters reinläuft. Also, wie gesagt, Bond ist ja nicht ganz so, ganz so krass, aber ob er jetzt, also für die Emanzipation hat er nicht viel gemacht. Das muss man an der Stelle auch sagen.
Ja. Ich warte halt auch noch ein bisschen drauf. Gut, ist vielleicht dann auch mit diesem anderen Blickwinkel nicht super entscheidend. Aber ich warte halt auch noch auf darauf, ob Bond hier irgendeinen Auftrag rauskriegt oder ob es wirklich nur um die reine Beziehungsebene geht. Weil, wie du sagst, er wird auf jeden Fall irgendwann dazukommen und der Titel verrät auch schon irgendwie, die haben vielleicht auch ein bisschen was miteinander, ne? Surprise. Ist ja eh keine Frau sicher, wenn Bond um die Ecke schleicht. Aber ja, da bin ich gespannt, ne, ob es halt rein zwischenmenschlich bleibt oder ob man da auch nochmal irgendwie, ne? Ich glaube aber, dass der Fall eher am Rande mitläuft, wenn Bond überhaupt einen hat.
Ja, und wir müssen jetzt auch mal gucken, wir sind noch nicht wirklich in der Gegenwartsgeschichte vorangekommen. Ja,
voll.
Wir haben jetzt 5 Kapitel, damit ein komplettes Drittel des Buches schon abgearbeitet und stecken immer noch, also da kommt ja wahrscheinlich noch was, weil es wirkt jetzt nicht so, als wäre diese Rückblende abgeschlossen.
Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, noch kommen, warum sie jetzt nach Kanada ist, außer dass sie irgendwie raus aus London wollte oder was ihre nächsten Pläne sind oder so. Ich glaube, sowas wird schon noch kommen.
Ja, also da, die Handlung muss echt noch an Fahrt aufnehmen, weil bisher, also nicht, ich fand es jetzt nicht uninteressant, ich finde es einfach nur, es ist halt ganz andere Story. Es ist jetzt halt kein Krimi oder ähnliches aktuell, sondern
ja, ich glaube auch, dass da nicht so ein viel Action reinkommt tatsächlich, außer vielleicht Bad-Action oder so, aber nicht im Sinne eines klassischen Falls von Bond. Höchstens aus ihrer Brille, was sie an Bruchstücken, an Informationen mitkriegt, aber keine konkrete Fallauflösung, glaube ich.
Ja, wir bleiben gespannt. Wir haben ja bereits in der nächsten Ausgabe die nächsten 5 Kapitel und damit dann schon zwei Drittel abgearbeitet. Also da sollte dann wirklich schon einiges passiert sein und dann noch passieren. Es ist halt aber ein ganz anderer Bond.
Ja, vielleicht ja auch schon mal so, ne? Wir haben ja auch mal ursprünglich gesagt, wenn man auch das ein oder andere Projekt nach Bond. Vielleicht ist es ja auch mal ein Blick in eine andere Welt, was danach kommen könnte an thematischen Dingen. Ob es dann so schwerer Content mit schwierigen Verhältnissen sein muss, weiß ich nicht, aber ist auch noch weit hin. Aber ist, glaube ich, mal cool, vielleicht über den Tellerrand rauszuschauen. Bleiben wir mal positiv. Finde ich gut.
Absolut. Yes, ich denke, zur ersten Einordnung oder so ist es vollkommen ausreichend. 5 Kapitel haben wir euch auch mitgebracht, die haben wir auch besprochen. Und wie gesagt, wie die Story dann weitergeht, das erfahrt ihr bei der nächsten regulären Ausgabe. Vorher allerdings noch, Leon, deine Lieblingskategorie, nämlich das große Bond-Quiz heute rund um Der Spion, der mich liebte. Maximal und mit den Grundlagen undankbar. Aus dem Buch kannst du natürlich gar nichts anfangen.
Ja, maximal undankbar, aber wir schaukeln es zusammen. Ich kann mich auch auf deine Tipps verlassen, oder?
Selbstverständlich. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, leicht großspurig, 4 von 6 korrekten, das wär's. Mhm. Da sehe ich mich. Und bisher stehst du gut da. Also ist lang, lang her, dass wir den Film besprochen haben. Aber ich kann dir sagen, dass du damals die Schauspielerfrage und die Drehfrage, wie auch immer, korrekt beantwortet hast. Damit stehst du schon mal bei 2 Punkten auf der Habenseite.
Immerhin. 2 aus 2, aber insgesamt halt aus 6.
Genau. Ich kann es kurz nochmal wiederholen, damit ihr und du abgeholt seid. Du hast die SchauspielerInnenfrage richtig beantwortet, nämlich mit wie groß ist Beißer, der eben von Richard Kiel verkörpert wurde, und hast gesagt 2,16 Meter. Das war nicht ganz korrekt, aber ich hatte dir eine Toleranz von plus minus 2 Zentimeter gegeben und damit war es genau passend, nämlich ist der gute Richard Kiel 2,18 Meter groß gewesen. Hast du also souverän in der Range of Motion absolviert. Und bei der Filmfrage war es, wie viel haben Malkovich und Beckman erhalten für die Entwicklung des Systems, was sie halt für Stromberg entwickelt haben. Und das waren 10 Millionen Dollar
auf die Schweizer Konten. Ich würde sagen, gut, dass wir diese Frage schon beantwortet haben, weil das wäre was gewesen, kritisch.
Ja, wer war nochmal Malkovich und Beckman? Damit bleiben noch vier Kategorien übrig. Das ist die Fahrzeugfrage, das ist die Auftragsfrage, das ist die Drehortsfrage und die Regiefrage.
Ich gehe mal mit der Regiefrage, weil ich glaube, da könnte es schwierig werden. Und je länger das wegrückt, umso schwieriger wird's. Aber so wie du lachst, fantastisch.
Hey, es ist eigentlich, also es ist genau das, was draufsteht. Wer war nochmal der Regisseur des Filmes Der Spion, der mich liebte? Und, also vielleicht weißt du jetzt, wie aus der Pistole geschossen, dann brauchst du ja keinen Tipp. Also mach erst mal.
Nee, das weiß ich nicht. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es einer der ersten Filme war, wo es gewechselt hat. Deshalb vielleicht die Frage. Aber das bringt mich ansonsten nicht weiter. Also das ist...
Ja, der Regisseur hat drei Bond-Filme gemacht und Der Spion, der mich liebte, war der zweite.
Nee, nee. Ich glaube, den Punkt musst du mir einfach jetzt schon abziehen, weil je mehr Tipps du gibst, das können wir dann nicht mehr werten. Aber da bin ich aufgeschmissen.
Okay. Es wäre Lewis Gilbert gewesen. Der
gute Mann. Ja, Namen haben wir schon mal gehört, wenigstens.
Ja, das will ich schwer hoffen. Der hat zuerst gedreht Man lebt nur zweimal, hatte dann Pause, dann hat nämlich Guy Hamilton übernommen und kam dann zum Spion, der mich liebte, wieder und hat dann noch weitergemacht bei Moonraker. Und warum er dann gegangen ist, das weiß natürlich keiner bis heute.
Ja, schade. Die Hälfte haben wir nicht bei der Hälfte wirklich voll machen können, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich würde es dann in 2 Wochen nochmal versuchen.
Das traue ich dir auf jeden Fall zu. Und ich würde auch sagen, von den 4 Fragen, die es waren, ist es die, ja, anspruchsvollste, kann man das sagen, Frage gewesen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist gut. Bis jetzt steht es dann ja auch trotzdem noch 2-1 für dich. Also es ist noch alles drin. Und Stichwort nächste Folge. Verzeiht uns bitte, ihr habt jetzt Winterpause, ihr habt wahrscheinlich schöne Feiertage mit euren Liebsten, das wünschen wir euch auf jeden Fall. Und auch wir haben eine kleine Pause eingelegt oder werden eine kleine Pause einlegen und werden zum 1.1. nicht eine reguläre Folge rausschießen, sondern leider nur eine kleine Sonderfolge, aber damit ist ja dann doch ein bisschen Content da. Und dann darauf in 2 Wochen folgt dann wieder die erste reguläre Ausgabe in 2026. Ich hoffe, wir hoffen vielmehr, ihr könnt uns das nachsehen und wir sind dann guten Mutes, dass wir dann frisch erholt in die neue Saison reinstarten können.
Absolut. Auch von meiner Seite natürlich aus. Schönes Fest, einen guten Jahreswechsel. Klingt jetzt so final. Ich freue mich aber aufs neue Jahr. Ich finde es auch schön, dass wir da gleich mit einer tollen Sonderfolge reinstarten dürfen. Ich glaube, es ist ja auch schön, es ist alles so geruhsam in Weihnachten, wenn wir da langsam reinstarten und dann richtig Fahrt aufnehmen können im Laufe des Januars wieder. Und da freue ich mich, wie immer, mit dir dann wieder schnacken zu können und ein bisschen Bond-Content zu diskutieren, nennen wir es mal so.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Also bis dahin, habt eine wunderschöne Weihnachtszeit oder Festtagszeit, einen guten Start ins neue Jahr und ab dann sind wir auch schon wieder für euch da und freuen uns, mit weiterem Content hoffentlich zu glänzen.
Absolut. Bis dahin, gute Zeit und guten Jahreswechsel.